Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
Okay, 1, 2, 3.
Wunderbare guten Morgen, Manu.
Guten Morgen, Steffi.
Mit dem Klatschen. Du bist irgendwie schnell gewesen. Aber hast du gesehen, ich habe mir so ein Vitaminbrause-Getränk parat gemacht. Das ist jetzt auch mein drittes heute Morgen. Und ich bin sicher, dass wenn ich das jetzt noch schnell abtrinke, dann hole ich dich wieder ein. Du bist halt heute einfach irgendwie wahnsinnig früh aufgestanden und hast schon Sport gemacht.
Ja, genau. Ich muss vielleicht erklären, wir dann einmal zum Aufnahme starten, dann wir einmal auf 3 klatschen. Und der Stefan ist heute nicht in Topform. Und ich würde mir wünschen, wir wären beim Videoformat geblieben. Weil das müssen wir jetzt eigentlich der Allgemeinheit nicht vorenthalten. Dein Anblick, du siehst aus, wie wenn man dich die ganze Nacht irgendwie an einem Traktor durch den Gulli gezogen hätte.
Nein, ich bin ja nicht irgendwie dreckig oder so, ich bin ja duscht.
Ja, aber eben, du bist, glaube ich, gestern feiern oder so.
Und, ja, also es war so, wir haben gestern Freunde getroffen und haben zusammen Schutten geschaut. IB ist ja gestern Meister geworden. Ja, genau. Also obwohl ich in Bern lebe, ist das natürlich immer noch nicht eine Riesenfreude. Aber Basel hat ja auch noch 5-0 gewonnen. Und man könnte sagen, jetzt ohne, dass wir das bewusst so gespielt haben, aber so für jedes Goal vielleicht der Schnaps, und zwar von beiden Matchen. Und ja, es war nachher irgendwie nicht so eine erholsame Nacht gewesen.
Gell, vorher, wo wir uns angerufen haben und ich mit dem iPhone FaceTime gemacht habe. Und jedes Mal, wenn ich den Bildschirm gekehrt habe, um 90%, dann bist du schier gekissen, weil du das Gleichgewicht sind.
Ich komme hier von meinem riesen Laptop und du machst mit dem Bild immer so bumm, bumm. Und mir jagt irgendwie so Blitze in den Kopf rein und ich denke so, ich stirb jetzt dann. Und du machst extra, du hast das Ding so wie auf der Reihe. Du hast irgendwie, geschmacklos, Mann. Geschmacklos, seine eigene Fitness und Gesundheit so auszuspielen an einem armen, leidenden Kollegen.
Hey, aber wenn das etwas wird heute, dann friss ich am besten mit dem Schall und Rauch. Ich sag's dir.
Ich habe meinen Drink fertig. Jetzt ready.
Okay, sehr gut. Los, Stefan. Was könnte ich dir erzählen vom Wochenende? Das war vielleicht ein markanter Moment gewesen. Ich war ja gestern im Einsatz gewesen, Predigt und Workshop und so. Ich bin nicht wahnsinnig erholt, aber am Samstag bin ich mit unserem Sohn an sein erstes Fußballspiel auswärts gegen FC Laufenburg Junior.
Die haben schon wieder Match, Mann.
Ja.
Haben schon wieder richtige Match.
Ja.
Geil.
Und er ist ja irgendwie seit einem knappen Jahr ist er da in Liestal im Fußballclub und hat aber im letzten
FC Liestal.
Ja, genau. Aber im letzten Jahr hat er noch keine Match gespielt und dann ist die Saison vorbei gewesen, beziehungsweise hat man nicht mehr dürfen und so. Und er hat noch keine Spieler-ID gehabt und jetzt ist er da ausgerüstet und ist das erste Mal angetreten. Und das ist vielleicht das Erste, was man muss sagen, er hat ums Verrecken nicht wollen, dass ich mitkomme, gell?
Was?
Wir haben das organisiert als Eltern und so und haben gesagt, ja, ich könnte ja dann den Kollegen von Luan, seinen besten Schulfreund, mitnehmen und dann können wir zusammen rausfahren und so. Und er hat gesagt, nein, du kommst nicht mit. Das ist mega peinlich, oder?
Oh je.
Das ist schon bitter, oder?
Jetzt das erste Mal gewesen, wo so hast du gemerkt, dass du deinem Sohn peinlich bist?
Nein, nicht einmal das erste Mal. Aber ich glaube, es hat eben angefangen, als er ins Judo ist. Ich habe ihn ja vor 2 Jahren ermutigt oder vor 3, zum ins Judo zu gehen und bin mit ihm mitgegangen. Und dann habe ich irgendwie, er hat wirklich auch Überwindung gebraucht. Ich meine, ich staune auch, das braucht ja auch Mut, um irgendwie eine Sportart anfangen mit Leuten, die du noch nie gesehen hast und so. Und dann bin ich halt das erste Mal am Rand gesessen und immer wenn er zu mir geschaut hat, habe ich so beide Daumen hoch und so.
Nein, Gott, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Dein Bild ist, du hast ihm so kleine Zeichen von der Ermutigung geschickt, wahrscheinlich ist die Realität so gewesen, dass du an dem Rand rumgegumpt bist und hast geschrien, hopp, Luan, hopp, leg ihn auf den Rücken.
Beweg dein Fudi, Luan. Nein, ich habe einfach so beide Daumen hoch gemacht und so grinsen dazu. Und das hat er, glaube ich, so peinlich gefunden, dass ich auch dort schon nachher nie mehr durfte im Judo schauen. Ich bin immer, ich habe ihn am Anfang habe ich ihn noch angebracht und dann vor der Garderobe habe ich ihn verabschieden, habe ich mich verpisst, oder? Und bin ihn nachher wieder geholt, weil er hat, ich habe nicht einmal durfte durch das kleine Fenster von der Tür hineinschauen, weißt du?
Oh je.
Und jetzt war eben das mit dem Fußball, wo er dann gesagt hat, das sei mega peinlich, wenn ich mitgehe. Das ist natürlich ein Stoß durch mein Herz.
Ja.
Und ich habe dann mit ihm geredet und habe ihm versprochen, ich lasse jetzt das pinkige Herztransparent daheim, das ich extra angefertigt habe.
Nimmst ja keine Traktätchen mit. Jesus, unsere Hoffnung, gell?
Ja, sicher. Nein, vor dem hat er jetzt keine Angst. Dass ich, aber ich habe ihn dann natürlich schon hochgenommen. Ich habe dann gesagt, ich brauche den Kofferraum für die ganzen Transparent, die ich gemacht habe für ihn. Aber ich habe dann mitgekommen und ich bin, muss ich sagen, ich bin so nervös gewesen. Mein Gott. Ich bin so nervös gewesen. Ich habe mich gefragt, was ist falsch mit mir? Ich bin viel nervöser gewesen als vor irgendeinem Predigtauftritt mit 1000 Zuschauern.
Echt?
Ja, so berührend, wo die so reingelaufen sind und mein Sohn in dieser Mannschaft und ich habe wirklich, ich habe so mitgefiebert und ich habe so gehofft, dass er seine Chancen bekommt und oh mein Gott.
Wo spielt er? Junioren D, C?
Ey, frag mich so Sachen nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe doch nichts von Fußball. Er hat erst gerade angefangen. Er wird sicher, er ist noch nicht irgendwie aufgestiegen.
Ah, das geht nicht darum, ob er erst gerade angefangen hat, sondern wie alt ist er denn, Manu?
Er ist,
Was? Hey, sorry. Schau, ich bin der mit dem Kater. Du bist der, der muss wissen, wie alt sein Kind ist.
Hey, ich habe den Namen von meinem Sohn mal vergessen in den ersten zwei Jahren. Er wird elf im Herbst.
Er wird elf, okay, dann ist er ja wahrscheinlich irgendwie C-Junior oder so. Ja,
ja,
okay, und hat er schon eine feste Position, wo er drauf spielt?
Ja, ich glaube meistens, also ich weiß nicht, ob er fixe Positionen hat, aber meistens so Mittelfeld macht er dann. Und dann tut er so vorbereiten für sie. Die haben ja weniger Leute in der Mannschaft, oder? Die haben irgendwie, die spielen
mit sieben,
ja. Also sechs Feldspieler irgendwie und dann...
Ja, nein,
er hat's super gemacht, aber ich habe mich ertappt bei etwas, wo ich theologisch eigentlich absolut für, wie soll ich sagen, nicht nur für aussichtslos, sondern auch für inkorrekt halte. Ich habe wirklich angefangen zu beten, dass die Mannschaft gewinnt von ihm.
Was? Was? Echt jetzt?
Ja.
Also was du hast so gesagt hast, lieber Gott, bitte mach, dass der FC Liestal gewinnt gegen FC Ramlinsburg, oder was?
Nein, FC Laufenburg war es. Aber ich habe wirklich angefangen zu beten, Gott, jetzt lass dich gewinnen, komm. Das muss jetzt ein Sieg sein, oder? Und dann denkt er, wir haben ja sogar über das schon geredet, oder? Ich glaube, dass es eigentlich...
Du glaubst, dass das gar nichts nützt eigentlich?
Ja, irgendwie, ich halte das zumindest nicht für korrekt, weil es könnte ja sein, dass es in der gegnerischen Mannschaft auch Leute hat, die beten und dann nachher soll sich denn da...
Das ist vielleicht einfach die Frage, wer mehr hat.
Wer mehr hat, wer stärkeren Glauben hat, oder?
Nein, einfach mehr bettende Fans.
Ja, genau.
Ja. Das ist auch der Grund, warum IB eben Meister geworden ist und nicht der FC Basel, oder? Du hast alles die Stündler, weißt du, in Bern, oder?
Nein. Ja. Genau. Die, die auf den Knien für ihre Mannschaft einstehen.
Aber also, Manu, nochmal, um das zu verstehen. Du hast dafür gebetet, dass das Team von deinem Sohn gewinnt, nicht, dass dein Sohn irgendwie ein Goal schießt oder so.
Ja, also ich habe schon auch irgendwie, glaube ich, eingeschaut. Ah. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe mich einfach ertappt dabei, dass ich so ein Stossgebet, Gott, jetzt komm, schenk, dass die gewinnen. Gib ihnen einen Sieg, oder? Und dann, ja, das hat mich dann ein bisschen beschäftigt, weil ich denke, manchmal ist ja das Leben und die Frömmigkeit stimmt ja mit der Theologie gar nicht immer überein, weißt du?
Also ich meine, so das, was wir uns quasi überlegen, wie das, das Ganze ist, irgendwie mit Gott und der Welt, ist nachher nicht unbedingt das, was macht, wie wir selber die Welt wahrnehmen oder uns Gott denken im Moment, wenn es darauf ankommt.
Ja, voll. Oder wie du dann auch zum Teil impulsiv irgendwie reagierst auf bestimmte Situationen, oder? Du hast doch auch, ich meine, eben, das ist das Phänomen von irgendwie, du hast Atheisten und Agnostiker, die plötzlich irgendwie sich an Psalm 23 erinnern, wenn das Schiff dann mal untergeht, oder? Also du hast dann, es gibt ja schon so die Effekte, dass du dann eigentlich denkst, von meinem Glauben und meiner Weltsicht her, wäre das jetzt eigentlich nicht angebracht oder angemessen. Aber du reagierst ja dann gleich anders. Und merkst dann halt auch, dass zum Teil merkst du auch, dass vielleicht, ich weiß nicht, dass Glaube und Spiritualität mehr ist als einfach ein Ergebnis von theologischen Reflexionen.
Ja, das glaube ich auch. Es gibt so vom. Kennst du den Heinz Streib?
Nein.
Das ist so einer, weißt du, es gibt ja ganz viel so, wie soll man das sagen, Entwicklungsmodell. Quasi, weißt du, so Persönlichkeitsentwicklungsmodell, Lernentwicklungsmodell und so. Und der hat im Prinzip ein Modell gemacht, das so ein bisschen an Piaget und so angelehnt ist, wo es um religiöses Lernen geht.
Ah, okay.
Aber jetzt anders als so die Stufenmodelle, die man sonst kennt, ist das bei ihm nicht so gedacht, dass du quasi einfach immer irgendwie um eine Stufe aufsteigst oder so, sondern du nimmst im Prinzip die ganze Sediment mit von früher. Also es fängt irgendwie so an mit so einem sehr gegenständlichen Gottesbild, weißt, wo man wirklich sich so Gott als eine Person vorstellt, die Sachen macht in der Welt.
Ja, ja.
Und dann wird es ja irgendwann zwangsläufig irritiert im Leben, ja, und mit den Erfahrungen, die man macht. Mhm. Und dann sagt man irgendwie, ja, okay, dann muss ich mir irgendwie so eine Stufe transzendenter denken und so. Aber jetzt ist eben am Streib seine Idee, dass nachher das Alte, was du mitnimmst, nicht einfach verschwindet, sondern du in existenziellen Situationen wieder wie in das kannst zurückkehren quasi.
Ah, okay, ja, das ist interessant. Ja.
Oder? Und, also jetzt auch jemand, der irgendwie, ja, wie wollte man jetzt sagen, so in einer Art zweite Naivität lebt und nicht davon ausgeht, dass irgendwie Gott in die Welt eingreift und sich Gott auch nicht als Person denkt oder whatever, kann angesichts von dem, dass irgendwie seine Katze stirbt, plötzlich irgendwie wieder in ein Muster zurückgehen, wo er vielleicht mit 4 ist drin gewesen, oder?
Ja, ja.
Weil das ist, wo er dann hat gelernt, dass es hilft.
Ja, also ich halte das für sehr plausibel. Ich stoße mich ein bisschen an dieser Begrifflichkeit von zurückgehen, oder? Das ist, ich kenne das
aus dem... Das sagt auch nicht so, das ist jetzt meins gewesen.
Ja, 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 ja. Aber das ist so ein bisschen... Es gibt ja auch das Buch Gott 9.0 oder so, wo so eine Art, was ist das, so ein religiöses Entwicklungsmodell in 9 Stufen, wo auch so ganz ähnlich geht, aber nicht so, das ist nicht unbedingt das mit diesen Sediment, wo man dann mitnimmt, sondern es ist eben dann mehr so Entwicklungsphase, wo man immer sich weiterentwickelt und sein Gottes- und Glaubensbild weiterentwickelt. Und das geht natürlich auch so von einer kindlich-gegenständlichen Phase aus, bis dann zu eben mehr Pluralismus, mehr Ambiguitätstoleranz und so weiter. Und ich habe dem eigentlich schon viel abgewinnen, weil mein Weg ist im Prinzip auch ähnlich verlaufen. Aber ich finde immer, die Gefahr ist immer, dass man es dann so, zu einem evolutiven Modell macht, wo man das Gefühl hat, ich bin jetzt auf einer, mein Glaube, meine Religiosität befindet sich auf einer höheren Entwicklungsstufe und man dann entsprechend verächtlich auf die Neandertaler abschaut, wo irgendwie noch ein von mir aus fundamentalistisches Modell oder ein Whatever-Modell vertreten. Oder
ja, so. Ja. Ich sehe das gerade, ich habe das gerade schnell gegoogelt, was du erzählt hast.
Ja.
Also da gibt es die archaische Stufe des Überlebenswillens,
ja.
Dann die magisch-animistische Stufe der Angeister und Sippe.
Ja, ja, genau.
Egozentrische Stufe der Machtgötter und Kämpfer. Dort bist du jetzt wahrscheinlich gewesen, beim Fußball, oder? In dieser Stufe löst sich das Individuum aus der magischen Einbettung in die Gruppe oder Familie. Kinder entwickeln erste Ich-Strukturen. Man entwickelt draufgängerisches Selbstbewusstsein und provozierende Ich-Stärke. Einzelne wagen kreative Ausbrüche. Ihr Freiheitsdrang hilft ihnen, sich mutig aus starren Traditionen zu befreien. Bei Bedrohung reagiert impulsiv und mit körperlicher Gewalt. Die Mafia und viele Terrorgruppen sind solche Organisationen.
Okay. Ja.
Du hast das Buch aber nicht gerade bei dir, gell?
Nein. Ich habe es auch gar nicht fertig gelesen. Ich habe nur drei.
Wäre mal interessant, so einen Test zu machen. Aber es dünkt einem schon, wenn man das jetzt so kurz überfliegt, dass das auch ein bisschen eine normative Geschichte ist.
Mega. Eben das, genau. Du bringst auf den Punkt. Das ist nicht nur ein bisschen, sondern es ist sehr, sehr explizit eigentlich so aufgesetzt, dass es natürlich vorteilhaft ist und bestrebenswert, sich eben von der unteren auf die höheren Stufen zu entwickeln. Es hat dann also mit Farben, so beige und
violett. Ja, genau, es fängt mit beige an, oder? Sieht wirklich scheiße aus. Und am Schluss ist dann türkis, das ist dann die integral holistische Stufe der globalen Vernetzung.
Ja.
Das ist dann so eine Wir-Ära.
Ja.
Und irgendwie alles ist eins.
Eben, und das
alles
ist,
hängt zusammen.
Das ist das Problem ist ja bei diesen Systemen, eben, dass sie einerseits etwas Gewaltsames haben, oder? Dass sie probieren, religiöse Lebensäußerungen in so ein Schema zu pressen und in so ein evolutives Schema zu pressen und dann auch etwas Normatives, das sagt, schade, du bist erst auf Stufe 4, ich bin halt schon auf Stufe 6. Ja klar, verstehst du das nicht, weil du noch, du bist noch 3 Stufen unter mir oder so.
Gut, so denke ich schon oft über Evangelikale.
Ich weiss, darum habe ich das ja jetzt auch eingeführt.
Nein, es ist jetzt extra ein bisschen gewesen, um dich provozieren, weil ich ja heute nicht so schlagfertig bin wie sonst. Aber ich muss wirklich sagen, was mir, ich habe das glaube ich dir schon mal erzählt, was mir wirklich auffällt in den sozialen Medien, ist, weißt du, seit ich ein bisschen mehr schaue, was bei dir so kommentiert wird auf Facebook und so, ich finde wirklich crazy, wie so eine gewisse evangelikale Bubble miteinander umgeht.
Ah ja.
Weißt du, so, wirklich so komplett unbarmherzig. Mhm. Also wirklich so richtig, richtig böse. Und ich finde auch, schon der Normalton ist einfach so ein bisschen frecher und ein bisschen aggressiver, als ich das irgendwie in meinem Freundeskreis kenne.
Ja. Mhm.
Ja, aber das also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Kollegen habe, dann würde ich dem nicht unter sein Video, das er postet, schreiben, oh Gott, du siehst aber verdammt unvorteilhaft aus auf diesem Video. Sondern wenn, dann würde ich ihm das irgendwie so als eine Sprachnachricht schicken, persönlich oder so. Aber das ist irgendwie so in dieser Bubble, wo, weißt du, bei dir treffen sich ja wie verschiedene Bubbles.
Ja, ja.
Und ich finde so, wenn die evangelikale Bubble kommt, die sind irgendwie gnadenlos, Mann. Oder letzte ist irgendwie, der Sebastian Rink hat ein neues Buch geschrieben und der Tobi Feix hat eine Rezension über das Buch geschrieben. Hey, und nachher, die haben gar nicht über das Buch geredet, sondern die haben einfach den Sebastian Rink völlig zur Sau gemacht wegen einer Predigt, die er irgendwie an Ostern gehalten hat. Wo er völlig abwegige Gedanken hat geäussert, dass die Frau, die Jesus die Füsse wäscht, das vielleicht erotisch verstanden hat und dass er das auch als eine Art von Liebe hat können annehmen.
Ja, ja.
Die sind auf den los, als hätte er irgendwie, ich weiss nicht was gemacht.
Ja.
Und dann denke ich schon, hey Mann, in der Öffentlichkeit redet ihr so miteinander, das ist irgendwie so das Abschreckendste, was je gibt, oder?
Ja, ja.
Also das, zu dieser Gruppe willst du einfach nicht hören, wirklich nicht.
Das stimmt, Stefan. Also ich bin dort auch immer wieder sehr, sehr, wie soll ich sagen, ernüchtert oder auch vor den Kopf gestoßen über den Umgang und über die Angriffigkeit und das Bedürfnis, irgendwie alles müssen zu kommentieren und kritisch einzuordnen und so. Aber das ist natürlich mitnichten ein Alleinstellungsmerkmal von diesen, sage ich jetzt mal, eher konservativen evangelikalen Kreisen. Ich finde jetzt bei mir, jetzt auf den sozialen Medien habe ich das Gefühl, wer zum Beispiel genauso funktioniert, ist so ein bisschen die links-emanzipatorische Bubble, die kann auch, die sind ganz, also, weißt du, ich glaube, das Kennzeichen ist ja die leichte, die schnelle Trigger-Mentalität, oder dass irgendwie, wenn ein falscher Satz fällt, wenn ein falsches Wort gesagt wird, dann werden einfach die Waffen zückt, oder? Und das hast du bei den Evangelikalen zum Teil. Jetzt eben, dann sagt irgendwie eine Begegnung von Jesus mit dieser Frau ist erotisch konnotiert gewesen. Und das ist einfach ein No-Go. Das ist quasi falscher Satz. Und dem musst du einfach auf ihn mit Gebrüll, oder? Aber das habe ich jetzt ein paar Mal auch erlebt in ganz anderen Kreisen. Eben in einer Bubble, wo wahnsinnig auf politische Korrektheit achtet und so. Wenn du dort irgendwie einen Satz sagst oder irgendetwas postest, wo, ich weiss doch auch nicht, sagst irgendwie, ich bin an einer Konferenz gewesen und ich habe den Redner und den Redner und den Redner super gefunden und dann kommt, ja, und Frauen hat es nicht gehabt oder Frauen können nicht reden und was ist mit denen und so und dann plötzlich denkst du, hey, shit, wie bin ich da reingeraten, oder? Dann irgendwie, du hast
okay, aber das ist wirklich interessant, Manu, das ist jetzt wirklich interessant, weil ich erlebe das echt wirklich jetzt dort anders. Also nicht, weißt du, dass es die Sensibilität nicht gibt, die du sagst, das erlebe ich genauso. Aber ich würde wirklich sagen, in meinem Freundeskreis, der zu einem rechten Teil aus Menschen besteht, die jetzt du eben würde ich sagen, die sind irgendwie links und legen Wert auf Political Correctness etc., läuft es doch eigentlich nachher immer so, dass die mir eine persönliche Nachricht schicken. Also die gehen nicht und kommentieren unter meinem Post und probieren mich irgendwie in Gacko zu ziehen, sondern die schicken nachher eine Nachricht und sagen, hey, das ist mir irgendwie ganz schräg reingekommen, was du dort hast gesagt. Kannst du mir sagen, wie du das gemeint hast? Und überlegen, ob das wirklich so willst posten, weil mindestens bei mir hat es das und das ausgelöst.
Ja,
oder so. Aber ich habe das irgendwie nicht, dass es nachher so eine Horte gibt, wo sich auf einen stürzt und irgendwie sagt, oh, du hast das falsche Sternchen gesetzt am falschen Ort. Oder irgendwie so.
Ah ja, doch,
das voll. Das nie erlebt.
Doch, voll. Also ich bin überzeugt, dass das ganz, ganz verwandte Reflexe sind. Aber der Unterschied liegt, glaube ich, einfach dort, dass du die Leute ja dann kennst. Wenn Leute mich kennen, dann gehe ich auch davon aus, dass sie mich jetzt nicht öffentlich in die Pfanne hauen, sondern wenn sie mir einigermaßen einen Vertrauensvorschuss entgegenbringen und auch wissen, dass ich ihre Anliegen auch im Wesentlichen teile, dann gehe ich auch davon aus, dass sie mir zuerst schreiben. Aber ich auf Facebook...
Aber genau das passiert doch oft nicht. Also, jetzt, weißt du noch, wo wir mit ausgeglaubt haben angefangen?
Ja.
Es geht jetzt wirklich nicht darum, irgendwie Dreckwäsche zu waschen oder so. Aber dort hast du auf deiner Facebook-Seite mega Kommentare von Leuten, die du mit ihnen zusammengeschafft hast auch und so, die du wirklich gut kennst, die dich wirklich so maximal böse interpretiert haben, habe ich das Gefühl gehabt, mindestens. Du bist dort wahrscheinlich einfach weniger empfindlich, aber...
Aha. Ja, nein, also viel, was ich gut gekannt habe, hat es jetzt nicht gegeben, die sich da innerviert haben, habe ich das Gefühl. Und wir haben ja auch ganz viele Leute gehabt, die sich aufregen. Also aus einer ganz anderen Bubble, die sich wahnsinnig aufregt, dass da zwei weisse Männer irgendwie die Welt erklären und davon ausgehen, dass es für irgendjemanden könnte interessant sein, was sie am Wochenende erlebt haben, oder? Also da haben wir ja auch... Ja, da musst du jetzt auch sagen, da hat es jetzt also auch Leute gegeben, die finden, schon quasi ein Setup spielt gar keine Rolle, was wir sagen. Ein Setup von diesem Podcast ist im Prinzip schon anstössig, oder?
Ja, Manu, aber... Trotzdem, du wirst keinen öffentlichen Kommentar finden, der das sagt. Das sind alles Privatnachrichten gewesen. Das meine ich damit.
Ja, ich bin nicht einverstanden mit dieser Unterscheidung, Stefan. Ich habe auf Facebook, am interessantesten ist immer ja, wenn sich die Bubbles dann begegnen, auf Facebook, bei einem Post von mir, und die arbeiten miteinander, oder? Das habe ich jetzt ein paar Mal gehabt. Da musst du einmal einfach sagen, hey Leute, ich kann jetzt die Kommentarsektion nicht mehr überwachen, jetzt müssen wir einfach einen Schlussstrich ziehen, aber dann kommen irgendwie die einen, die fühlen sich diskriminiert und die anderen fühlen sich diskriminiert und dann wird von beiden Lagern aus geschossen wie verrückt, oder? Und eben, ich kenne meistens beide nicht, weißt du, Beteiligten, und denke dann nur, hey, was habe ich da vom Zaun gerissen, oder?
Gut, vielleicht ist das wirklich, und das meine ich jetzt ganz unironisch, so ein bisschen auch das, dass du einfach wirklich viel mehr Facebook-Freunde hast und nicht alle davon so gut kennst, oder?
Ja, ich kenne die meisten überhaupt nicht, oder? Also, das ist schon so, oder? Und dann hast du halt, wie soll ich sagen, das ist ja so wie ein Baum, so die Facebook-Freundschaft sind wie ein Baum, wo in ganz vielen Zweigen wachsen, zwar in alle Richtungen, oder? Auch in, eben von konservativ, auch politisch konservativ rechts und theologisch wahnsinnig von mir aus evangelikal bis in ganz andere Richtungen, oder? Also ich habe auch viel gelernt, muss ich sagen, in so Diskussionen, aber ich glaube im Fall jetzt nicht, dass die wie sagt man dem, die Hexenjagd-Mentalität, die ist sicher nicht auf die evangelikale Bubble beschränkt. Also da findest, also ich fände da viele Beispiele, wo aus ganz anderen Orten einfach, weißt du, wo ein Satz langt. Ich hatte doch das gerade letztes Jahr das diskutiert gehabt, wo ich glaube, das ist nicht auf eine Bubble fokussiert, sondern da geht es um ein bisschen um eine Funktionsweise von unserer Gesellschaft oder vielleicht auch von diesen sozialen Medien, wo früher hast du alles Scheiß können erzählen, weißt? Wenn ein Jahr ins Land gezogen ist, hat sich niemand mehr daran erinnert, Aufnahmen hat es genau. Nicht gegeben. Heute wird irgendwie ein Hollywood, wird ein Oscar-Moderator eine Woche vorher vor der Moderation abgesetzt, weil irgendjemand einen Tweet ausgegraben hat vor 19 Jahren, wo er sich irgendwie zweifelhaft oder nicht politisch nicht ganz korrekt geäussert hat. Und dann wird aufgrund von einem 19-jährigen Tweet wird jemand einfach als nicht tolerierbar für eine Oscar-Moderation abgeschossen. Dann denke ich, ja, also, und das spielt ja. Dann auch keine Rolle, ob der dann zu Kreuze kriegt und sagt, ich bereue, was ich dort gesagt habe. Das ist wie so, der hätte mal vor 19 Jahren einen falschen Gedanken gehabt, kreuzigt ihn, oder? Also das gibt es schon auch, oder? Und der, also, okay.
Also, weißt, ich glaube, so das eine, was mich wirklich erstaunt, ist, dass es Twitter schon 19 Jahre gibt. Das weiß ich gar nicht.
Ja!
Das andere, was ich aber schon noch mal unterscheiden würde, ich finde so, es gibt das Phänomen in so einer Populärkultur unter Promis, wo wirklich zum Teil so Jagden veranstaltet werden, die ich nicht toll finde. Das ist klar. Es gibt überall, wo du Gruppen hast, die irgendwie ihr Innen und Aussen müssen kontrollieren müssen. Also, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu, quasi. Wer positioniert sich wie? Ja. Gibt sicher auch sehr starke Empfindlichkeiten und so irgendwie eine Art Wokeness. So, oh Mann, warum sagt er oder sie das so? Weißt du, und so. Das gibt das, glaube ich, alles. Das, was für mich einfach der grosse Unterschied ist so, dass die anderen Bubbles, die ich wahrnehme, funktionieren eher so, dass jemand, also sagen wir jetzt so aus einem linken Spektrum, entdeckt einen unsäglich dummen Artikel, der irgendwie auf Now veröffentlicht worden ist, postet den und sagt, schaut mal, was das für ein Scheißartikel ist. Und dann kommen aber unten dran alles Kommentare, die auch sagen, dass sie den Text auch scheiße finden. Und man regt sich zusammen quasi über jemanden auf.
Ja, ja.
Und das, was ich so crazy finde, jetzt eben zum Beispiel bei dem wo ich den Tag genommen, wo es eigentlich um eine Buchrezension ist gegangen, über etwas komplett anderes, wo gar nichts mit dieser Predigt zu tun hat, die er gehalten hat, ist so, dass es eigentlich wie Leute sind, die ja irgendwie zu denen selber gehören. Also es sind ja alles irgendwo freikirchlich prägte, arbeitende Christen gewesen, die sich dort gesoft haben.
Und, ja.
Und ich habe irgendwie wie, also meine These wäre so, weil die im Moment an Bedeutung verlieren, weil Gesellschaft über vieles lacht, was von diesen Gruppen kommt. Also jetzt Ehe für alle zum Beispiel, oder? Ist so etwas, wo dann einfach muss sagen, jetzt nimmt ja niemand mehr, jetzt im Mainstream nimmt das noch ernst, was die denken oder glauben. Und wenn sie irgendwie mit ihrem biblischen Weltbild kommen, so, das ist einfach wie vorbei. Und ich glaube, durch das rottest du dich nachher viel mehr zusammen und willst quasi wie das, dass alle, die jetzt dort irgendwie noch dazugehören, nachher total auf Linie sind. Weißt du, so stelle ich es mir ein bisschen vor.
Mhm. Ja, aber eben, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man die Szene als zu einheitlich wahrnimmt, oder? Das ist die, ich finde, die grössten Grabenkämpfe gibt es doch immer dort, wo man eigentlich eben mit vielen Sachen übereinstimmt und sich dann bedroht fühlt durch die kleinen Unterschiede, die es gibt. Also du hast es ja auch, ich, wir haben das doch auch schon beobachtet, irgendwie in der, es gibt ja auch unter den alten und den neuen Feministinnen gibt's ja ganz erbitterte Kämpfe, wo man sich dann öffentlich abschießt, weil irgendwie die eine nicht die gleiche, wo du
denkst, Team Emma gegen Team Butler, oder?
Ja, so, genau. Und wo du genau denkst, aber wenn du ein bisschen rauszoomst, sind die Übereinstimmungen von den Anliegen so gross, dass man nicht verstehen kann, warum die sich nicht zusammentun und gemeinsam stark machen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber das ist wie viel bedrohender als jetzt irgendeiner, der sagt, ja, also quasi Männer sind eh viel intelligenter und Frauen gehören dann Herd und so. Das ist wie so, da weisst du, das ist so weit weg, da lohnt sich streiten schon fast nicht mehr, oder?
Ja, das stimmt.
Und das okay. ist jetzt bei dem Beispiel, wo du genannt hast mit dem Sebastian Rink, ist das, glaube ich, schon auch, hat er schon auch mitgespielt. Da haben wir das Gefühl, das ist doch einer von uns und dann sagt er so etwas, oder? Das gibt es ja nicht, oder? Da musst du jetzt drauf, oder?
Okay, okay. Ja. Aber Manu, das finde ich jetzt wirklich, das leuchtet mir gerade voll ein, was du jetzt sagst. Und das erinnert mich auch wieder so an Beiträge von Thorsten, also gerade auch an den letzten, den ich selber auch noch geteilt habe von ihm. Weißt du, wo er so wie versucht zu beschreiben, welche Entwicklung es eigentlich hat gegeben bei evangelikalen Gruppierungen. Und ja, dort auch eine riesige Heterogenität beschreibt. Und ich glaube tatsächlich, dass dort ein entscheidender Punkt, wenn ich den Thorsten richtig verstanden habe, ist so das Thema Autorität.
Ja.
Also quasi wünscht man sich starke Leader, die irgendwie, weißt du, so latzelmässig, oder? In Bremen, die irgendwie noch einmal die Welt erklären, ein klares Schriftfundament haben und Worte raushauen und denen auch anecken und so richtig machoid auch auftreten, oder? Sagt man, nein, das ist genau nicht das, was wir irgendwie unter Charisma, unter Führung, unter der Kraft vom Heiligen Geist oder whatever verstehen, oder? Und ich glaube, dort laufen irgendwie riesige Bruchlinien durch, oder?
Ja, voll. Denke ich auch. Aber insgesamt können wir das in einem Plädoyer zusammenfassen, dass man doch mehr auf andere los und mit dem Zücken von der Waffen ein bisschen wartet noch, oder? Das würde schon sehr viel zur Zivilisierung vom öffentlichen Diskurs beitragen, oder?
Ja, voll. Und ich denke irgendwie, manchmal wäre es so wie geil, wenn alle einen Sticker auf dem Laptop hätten, weißt du, wo drauf steht, überleg dir schnell, wenn jetzt irgendjemand, der noch nie von deiner Worte oder Ideologie hat gehört, jetzt auf den Thread kommt, wo du am Mitkommentieren bist, denkt ihr denn, dass die nett sind oder eher gestört?
Ja.
Das ist wirklich, ich denke amig so.
Ja, ja.
Nein, wirklich, das gibt amig so ein Bild ab, dass du einfach denkst, hey, fuck, ich möchte einfach nie, dass ich zu so einer Gruppe gehöre oder meine Kinder oder so.
Ja, ja. Das ist ja auch, nein, voll. Das ist ja auch der Grund. Wir haben das ja diskutiert im Team, ob wir bei YouTube die Kommentarfunktion abstellen und ist dafür entschieden, dass wir bei den neuen Videos das machen wollen. Einfach wie so viel hirnverbrennte Kommentare, die jenseits von gut und böse sind, auf YouTube sind. Und du dir dann musst überlegen, jetzt wir als RefLab oder wenn wir für einzelne Formate Videos aufstellen, musst du dir überlegen, wir haben bestimmte Menschen vor Augen, die wir mit ihnen möchten ins Gespräch kommen. Und wenn die findet, ah, das ist ein interessantes Video und bei den Kommentaren sehen, hey, die Leute, die sind komplett, also die sind komplett durch knallt. Die haben also keine zwei synchronen Hirnzellen mehr, oder? Dann bist du wie abgestoßen und denkst, ja, also was ist das für ein, was sind das für Wilde, in was für eine Bubble rein, redet das Video, oder? Und dann machst du lieber, dann löschst du den Kommentar lieber, oder? Auch wenn sich die gleichen Leute dann beschweren und sagen, mein Kommentar ist gelöscht worden, ich habe einen Screenshot gemacht, ich kann es beweisen. Dann denke ich, ja, lies mal den Kommentar.
ich glaube, das ist irgendwie so etwas, was sich recht ändert. Ich hätte vielleicht noch so vor 3-4 Jahren hätte ich so gefunden, man löscht einfach keine Kommentare, Mann, das ist Social Media, du kommentierst zurück oder irgendwie so.
Ja.
Heute habe ich ein ganz anderes Bild von dem Ganzen. Ich finde so, meine Facebook-Wall oder meine Beiträge auf Instagram oder auch Tweets, würde ich genau gleich behandeln, sind irgendwie so ein bisschen ähnlich wie ein Wohnzimmer. Also weißt du, man macht ein Gesprächsangebot, man kann irgendwie zusammen auf die Couch hocken, aber wenn nachher dann jemand irgendwie wirklich mit dreckigen Schuhen reinkommt und die muss auf die Hocke stellen und sie nicht möchte abziehen und nicht einmal sieht, dass das könnte ein Problem sein, hey, ich lösche im Fall so Leute einfach, ich blocke sie einfach. Ich habe einfach keinen Bock auf das. Weil ich finde, so, es gibt so viele interessante Sachen, wo ich dank Social Media mitbekomme, dass ich dort nicht weggehen will. Ich finde das nämlich insgesamt etwas sehr Tolles.
Ja.
Aber es gibt einfach irgendwie Leute, die hat es wahrscheinlich früher auch gegeben. Weißt du, dann sind sie wahrscheinlich irgendwo an einer Strassenecke gestanden und haben einfach Leute beleidigt. Vielleicht dann nur so in einem Selbstgespräch oder so.
Ja, ja, oder sind und irgendwo an einem Stammtisch halt gesessen, oder?
Genau, genau.
Ja. Dann nachher, wenn der Fredi kommt, dann stand ich auf, dann ist mein Vierabendbier vorbei, oder? Weil ich auf diese Diskussionen keinen Bock habe, oder? Und ich finde, inzwischen finde ich auch, das ist total legitim, oder? Zum das machen. Ja. Dort gilt der Rat von einem guten Freund von mir, der immer gesagt hat, you've got to choose your battles. Du musst deine Kämpfe auswählen, die du willst ausfechten. Voll. Weil die Lebenszeit ist begrenzt und ich will mir später dann nicht mal vorwerfen, dass ich weiss nicht, wie viele 100 Stunden von meinem Leben verbracht habe mit irgendwelchen durchgeknallten Typen.
Stell dir mal vor, du liegst so auf dem Sterbebett, oder? Und du weißt, jetzt geht es wirklich zu Ende. Du bist so langsam dran, den Löffel abzugeben. Und nachher ist so das Letzte, wo du dich daran erinnerst, irgend so ein scheiß Kommentar von so einem blöden Wichser. Weißt du, wie tragisch das wäre? Das wäre so schlimm.
Ja, das wäre übel. Das wäre übel.
Hey, jetzt habe ich es gesagt, jetzt passiert mir das sicher mal. Ich muss jetzt alle die Kommentare vergessen.
Okay, ja, bitter wäre, wenn ich dann so auf dem Grabstein würdest die Diskussion weiterführen, weißt du? So,
weißt du, geil.
So mit Hammer und Meißel würden die Leute dann unten an den Stein an ihre Kommentare, Ruhe in Frieden. Hey, auf keinen Fall ruht er in Frieden.
Ja, genau.
Ich weiß, dass es
die Hölle gibt.
Ich weiß, was er vor 19 Jahren gesagt hat, als es Twitter noch nicht gab. Twitter gibt es übrigens seit 15 Jahren, Stefan.
Seit 15 Jahren. Ah, du hast doch noch schnell müssen nachschauen.
Ja.
Geil. Yo, hey Manu, wenn es dir recht ist, dann würde ich jetzt ein kleines Füßchen machen.
Ja, ja.
Weil wir haben ja dann nachher noch Sitzung und ja, so ein Stündchen Schlaf würde mir sicher noch helfen heute.
Ja, also dann mach das. Ich erwarte eine deutliche Verbesserung von deiner Erscheinung bis heute Nachmittag.
Versprochen.
Hey, mach's gut, Stefan. Bis bald.
Hey, und tschüss zusammen. Und gebt euch Sorge und trinkt nicht zu viel und schlafen genug.
Genau. Ciao zusammen. Revlab.